Ich freue mich, Peter Koll ankündigen zu können. Er forscht und arbeitet auch an der Pariser Universität Arc Saint-Denis, wo er promoviert. Und er wird sprechen über Subjektivierung und Naturalisierung, die Formen des Seienden in der Kontrollgesellschaft. Womit ich assoziiert habe, anhand der Begrifflichkeit, eine durchaus metaphysisch aufgeladene oder metaphysikkritisch zu durchquerende Begrifflichkeit, die sich möglicherweise zuspitzt in der Frage nach dem Sinn von Subjektivierung. In gewisser Weise könnte das der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, anhand der vergangenen beiden Vorträge, noch einmal eine zusätzliche Dimension verleihen. Ich freue mich also auf diesen Vortrag.
Gut, vielen Dank. Hört man das jetzt? Man nimmt das Mikrofon? Ja? Okay. Gut, ich werde das versuchen, auf gut Deutsch zu machen, obwohl das Fremdsprache ist, aber ich denke, das müsste klappen. Und werde es vom Bildschirm ablesen, weil ich noch ein paar Dinge geändert hatte. Also viele Dispositiven hier, Mikrofon und so weiter. Aber okay, das wird dann schon gehen. Gut, ich werde den Titel zunächst nicht kommentieren. Etwa, und Herr Lenger hat gerade darauf verwiesen, etwa, was wäre der Grund für einen offensichtlich mit der Physik beladenen Titel, der sogar vom Seienden spricht. Ich verspreche Ihnen eins, es wird nicht die Rede sein von der Differenz des Seienden und des Seins. Okay. Gut, also nur dies als vielleicht längere Version des Titels. Allgemein geht es um die Frage, wie schon eben gesagt, nach dem Sinn der Subjektivierung, beziehungsweise die Frage, und es geht um die Frage, um die Formen der Subjektivierung in eine Gesellschaft, sage ich es mal erst so, komme noch zurück, in eine Gesellschaft, in der Naturalisierung machttechnisch eine wesentliche Rolle spielt. Und also ich fange jetzt gleich an, ohne weitere Einführung, mit genau diesem zweiten Terminus des Titels, eben dem Begriff der Naturalisierung. Ich möchte die Problematik des Vortrags anhand einer kurzen Besprechung dieses Begriffs entfalten, und zwar genauer der Naturalisierung, wie sie Foucault in seinem Kurs Sicherheit, Territorium, Bevölkerung versteht. Alain Brossard hat in seinem Vortrag darauf schon verwiesen, wenigstens anhand eines Übersetzungsdispositivs. Gut, also erster Teil dann eigentlich zu Foucault. Ich möchte dabei für meine Besprechung des Naturalisierungsbegriffs von der folgenden sozusagen modallogischen Frage ausgehen. Ist Naturalisierung als Verdinglichung zu denken? Und das ist eine im engen Sinne des Wortes kritische Frage. Heute müsste man vielleicht qualifizieren, nach 60 Jahren kritische Theorie, eine naive Frage. Anders gesagt heißt die Frage, um das mal ganz klarzustellen, ist natürlich werden, ja, Naturalisierung, ist natürlich werden auch jeweils zum Ding werden. Die Frage, von der ich ausgehe, ist aber nicht die Frage Foucaults. Also was sagt Foucault? Und wie gesagt, ich beziehe mich da auf diesen Kurs, auf den Kurs, der publiziert wurde. Foucault setzt nicht bei der Frage der Naturalisierung bzw. der Naturalität an, sondern bei der Frage, wodurch sich ein Sicherheitsregime auszeichnet. Und es geht bekanntlich nicht um eine historische Kategorie, und das wissen Sie jetzt noch besser nach dem Vortrag von Alain Brossard, es geht nicht um eine historische Kategorie, als hätte die Sicherheit die Disziplin ersetzt, sondern man könnte sagen, um einen Machttypus, der auch historisch und vielleicht wichtiger, und sage ich es mal mit einem gefährlichen Wort, strukturell im Verhältnis zur Disziplin steht und auch zur Souveränität. Gut, Sicherheit versteht sich als eine Machttechnik und genau eine Technik dessen, was Foucault Gouvernementalität nennt. Also jetzt ein Zitat, eigentlich auf Französisch, wird das vielleicht versuchen zusammenzufassen auf Deutsch. Par gouvernementalité, j'entends l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyse et réflexion, les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique, quoique très complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité. Also im Kurs Sécurité, territoire, population, Seite 111 in der französischen Version. Gut, Gouvernementalität, also ein Ensemble von Institutionen, Prozeduren, Analysen, Taktiken auch. Und das geht um diese spezifische Form, komplexe Form von Macht, die für ihren als Hauptgegenstand oder Zielscheibe, sagt Foucault, die Bevölkerung hat, als Wissensform die politische Ökonomie und als technisches Instrument die Sicherheitsdispositive. Also ist sehr kurz übersetzt. Kleine Fußnote nur, das ist eine, man könnte sagen, enge Definition der Grundmentalität. An der gleichen Stelle gibt Foucault zwei weitere Definitionen. Gut, also für Zwecke, was ich hier entwickle, sind Sicherheitsdispositive, also das technische Instrument und Gegenstand der Gouvernementalität ist die Bevölkerung. Gut, und diese Bevölkerung, diese ist es nun, die in einer Art Naturalität erscheint. Gut, wie stellt sich also diese Naturalität? Um diese zu definieren, kontrastiert sie Foucault analytisch mit dem Bevölkerungsbegriff, der einem anderen Machttypus entspricht, nämlich dem souveränen Machttypus. Ist die Bevölkerung hier im souveränen Machttypus als eine Versammlung von Rechtssubjekten, die dem Willen des Souveräns unterworfen sind, zu verstehen, erscheint sie dort, das heißt im Sicherheitsregime, als ein Ensemble von Prozessen, die man steuern und man würde vielleicht heute sagen managen muss. Auf der einen Seite also das Volk, da geht es noch um das Volk, als Subjekt im doppelten Sinne, das heißt als rechtliches Ich und rechtliches Ich nur, indem es sich zugleich zum Gegenstand des souveränen Ich macht. Auf der anderen Seite die Bevölkerung als Gegenstand mit einer eigenen Natur, einer Natur, die es hier nicht zu brechen gilt, wie es gewissermaßen in einem souveränen Machttypus der Fall ist, sondern eben zu steuern gilt. Könnte man fragen, geht es hier also um die Differenz Subjekt-Objekt, Bevölkerung nicht als Rechtssubjekt, sondern eben als eine Art natürliches Objekt. Also nicht ganz. Die Bevölkerung hier ist kein bloßes Objekt im Sinne, es ist kein vorgegebenes Datum. Ihre Naturalität ist eine andere. Ein Naturphänomen, das ist Foucaults Bezeichnung, ein Naturphänomen ist die Bevölkerung in einem zweifachen Sinne. Erstens, und das ist ein sehr wichtiger Punkt im Werk Foucaults, der Ihnen alle gut bekannt ist, erscheinen die Elemente der Bevölkerung, das heißt die Menschen, die Individuen, als biologische Art, ja, Espèce biologique. Und das ist dann selbstverständlich der Ansatzpunkt der Biopolitik, ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, den ich hier aber nicht weiter verfolge. Zweitens ist die Bevölkerung ein Element in einer Serie von Variablen. Und es gilt, diese Serie und diese Variablen politisch zu bestimmen, zu analysieren und letztlich auch zu berechnen. Und da kommt natürlich die ganze Statistik ins Spiel. Gut. Das heißt, die Bevölkerung wird in so einem Sicherheitsregime zum Gegenstand eines positiven Wissens. Also kein moralischen Wissens, sondern ein positiven Wissens, dem nun politisch eine Rolle als Instrument des Regierens zukommt. Und im obigen Zitat erfüllt die politische Ökonomie diese Funktion des Wissens als eben technisches Instrument, machttechnisches Instrument. Gut, Sie wissen, dass Foucault das selbst erweitert hat, in dem Sinne, dass das Wissen, im Französisch kann man sagen Wissen mehrfach, les savoir, also das Wissen in seinen vielen Formen, darunter die Wissenschaften ein machttechnisches Instrument darstellt und die biomedizinischen und später biotechnologischen Wissenschaften nehmen in einem solchen Machttypus, nämlich dem in der Gouvernementalität operiert, eine zentrale Stelle ein. Das ist ein wichtiger Aspekt der Naturalität, ganze Biologie, Biotechnologie und den machttechnischen Sinn davon, den ich hier aber nicht weiterentwickeln möchte. Ich möchte eine andere Dimension weiterentwickeln. Gut, wir haben jetzt eine vorläufige Frage, Antwort auf meine naiv kritische Frage. Die Frage der Verdinglichung. Ja? Also die Naturalität, die hier beschrieben wird, ist keine verdinglichende. Was hier beschrieben wird, könnte man, könnte es eine neue Objektivität nennen. Und nämlich die Objektivität, die man gewinnt, wenn ein Phänomen in eben einen positiven Gegenstand transformiert wird, um es mal phänomenologisch auszudrücken. Und da gäbe übrigens einiges zu sagen über die Phänomenologie im Zusammenhang der Naturalisierung, das wissen Sie, als Kritik der Naturalisierung und so weiter. Gut, jetzt das nur zur Minimalrechtfertigung des Termins Phänomen für die Phänomenologen im Raum. Gut, positive Gegenstände, also in dem Sinne ersetzt Objektivität gewissermaßen das Subjektdenken und man müsste sagen die Subjektpolitik des souveränen Machttypus. Ersetzt hier im Sinne einen anderen Machttypus nicht historisch begriffen. Objektivierung, so verstanden, heißt aber nicht, es gäbe in einem Sicherheitsregime und auch nicht in einem biopolitischen Regime, wenn man das als Regime versteht, das sich aus einem Sicherheitsregime entwickelt, dass es keine Formen der Subjektivierung gäbe. Und das war eben das Projekt Foucaults, eben diese Form zu analysieren. Etwa, es könnte sein, wenn ich sage als Subjektivität, ich bin gesund oder ich will gesund sein oder ich muss gesund sein. Gerade noch in der U-Bahn Nikotinprobleme, das ist ein schönes Beispiel einer Subjektivierung. Ja, ich muss gesund sein. Als gegenwärtiges Beispiel. Gut, ich möchte aber bei diesem Begriff der Objektivität bleiben. Ich sagte, die Objektivität, von der hier die Rede ist, ist eine positive. Das heißt, Sicherheitsdispositive kommen nicht aus ohne eine Art Positivität. Natur wird in dem Sinne zum Gegenstand der Gesellschaft beziehungsweise zum Gegenstand des Wissens, dass sich die Gesellschaft zum Gegenstand macht. Und ich denke, Foucault spricht hier im Zitat von der politischen Ökonomie. Ich denke, man kann das schon erweitern auf eben die Wissenschaft, die das Soziale erstmal positiv nicht nur denken, sondern eben wissenschaftlich erklären wollte, und das ist die Soziologie. Die Figur von Emil Durkheim, einem der Väter, wenn nicht der Vater der klassischen Soziologie, liefert, ich glaube, in dieser Hinsicht einen interessanten Ansatzpunkt. Und zwar nicht nur dadurch, dass im Werke Durkheims die positive Soziologie programmatisch definiert wird, das hatte Auguste Comte schon gewissermaßen gemacht, sondern, das ist der Punkt, der mich hier interessiert, weil in Durkheims Werk die Positivität zum Problem wird. Und zum Problem wird sie zunächst, weil es nicht klar ist, wie sich die Soziologie als Sozialwissenschaft zu einer Rationalität zu verhalten hat, die sich als Instrument des damals schon stärker entwickelten Paradigmas der Naturwissenschaft etabliert hatte. Denn Wissenschaft heißt, ja, man muss gewissermaßen positiv denken, positiv, eine positive Rationalität annehmen. Also wie soll sich die Soziologie dazu verhalten? Und das scheint zunächst als methodologisches Problem, das Durkheim bekanntlich mit der These der Soziologie als eine Wissenschaft sui generis zu lösen versucht hat. Das heißt, die Soziologie stelle eine Wissensform dar, die sich nicht auf Individualpsychologie reduzieren lasse, sondern ihren eigenen, eben irreduzierenden Gegenstand habe, nämlich, was Durkheim den sozialen Tatbestand nennt, le fait social. Die Ich glaube, die Frage, die methodologische Frage des Statuts der Soziologie ist aber nicht, was ich die Sorgen nennen möchte. Ich denke, die Sorge Durkheims ist eine andere. Gut, nun möchte ich, statt eine Art brutale Zusammenfassung des durkheimischen Denkens zu geben, diese Sorge am Beispiel eines Texts darstellen, von Durkheim verfasst, wenigstens veröffentlicht im Jahr 1915 mit der Überschrift L'Allemagne au-dessus tout, zwischen Anführungszeichen, und dann La mentalité allemande et la guerre. Also Deutschland über alles, zwischen Anführungszeichen, die deutsche Mentalität und der Krieg. Vielleicht kein sehr repräsentativer Text, aber schon aufschlussreich. In diesem Text unternimmt Durkheim eine grundsätzlich eine Kritik der deutschen Kriegsmentalität. In seiner Analyse geht diese Mentalität auf eine bestimmte Interpretation des Souveränitätsbegriffs zurück, die nach Durkheim adäquat im Werk von Heinrich Treitschke dargestellt wird. Treitschkes Denken wird hier also nicht philosophisch sinnvoll betrachtet, sondern nur als Modell der deutschen, nicht nur des deutschen Denkens, sondern eben der deutschen Kollektivität, deutschen Gesellschaft gesehen, also wirklich soziologisch. Gut, also kurz gesagt ergibt sich der treitschkische Souveränitätsbegriff, wenn Souveränität ins Absolute gesteigert wird. Also Durkheim zitiert Treitschke, Zitat also, das Wesen des Staates besteht darin, dass er keine höhere Gewalt über sich dulden kann. Zitat aus der Politik, Politik von Treitschke, Seite 37 nach Angaben von Durkheim. Verkürzt, also auch wieder Treitschke, der Staat ist Macht. Das nach Durkheim immer wieder im Werke Treitschkes, dieser Begriff, der Staat ist Macht, kommt da immer wieder vor. Also der Staat ist ein absolutes Subjekt im Sinne einer, fast einer ersten Substanz, wenn man das metaphysisch deuten will. Also jedoch kein Vernunftsubjekt, sondern eben ein Machtsubjekt. Und das führt Durkheim dazu, die absolute Souveränität eben als reinen Wille zur Macht zu kennzeichnen, einen reinen Wille zur Macht. Das heißt, den maßlosen Willen, über alles zu herrschen. Alles, das heißt hier nicht nur alles, was im Staat vorgeht, hier in Deutschland dann, sondern auch über das, was außerhalb des Staats liegt, des deutschen Staats, der deutschen Nation auch. Der Krieg erscheint also als eine notwendige Konsequenz der absoluten Souveränität. Gut, dann zur Kritik, Durkheimschen Kritik dieses Souveränitätsbegriffs. In seiner Kritik fokussiert Durkheim auf den absoluten Charakter des Souveränitätsbegriffs. Was heißt also absolut? Über alles zu herrschen, habe ich gesagt. Das bedeutet, es gäbe nach diesem Begriff, es gäbe nach Treitschke, also keine Subjektivität, keinen Willen außer dem Staat. Das setze also voraus, die Zivilgesellschaft habe keinen eigenen Willen, sie sei nur der Rohstoff, aus dem sich der absolute Wille des Staates bilde. Gut, Zivilgesellschaft, Durkheim auf Französisch sagt Société civile als Übersetzung von Treitschke bürgerliche Gesellschaft. Aber ich denke, man kann schon auch von Zivilgesellschaft sprechen. Gut, also in Bezug auf diese Zivilgesellschaft, Durkheim ordnet genau der Zivilgesellschaft eine wesentliche Rolle, soziologisch gesprochen eine Funktion in der politischen Ordnung zu. Was sagt Durkheim? Er sagt, wenn Individuen Gruppen bilden, werden sie dessen auch bewusst. Das heißt, es bildet sich eben ein soziales Bewusstsein auf der Ebene der Gruppe. Und dank dieses Bewusstseins setzt sich der Wille Schranken, der Wille des Individuums auch. Das heißt, es setzen sich, Zitat, moralische Kräfte durch. Und dies bezeichnet Durkheim als den normalen, gesunden Willen. Und auf politisch-sozialer Ebene als einen Normalzustand. Was heißt jetzt normal? Normal heißt, der Zustand oder der Wille entspreche der Natur der Dinge. Und aus diesem Grund nennt Durkheim die deutsche Mentalität eine soziale Pathologie. Eben, eben das Gegenteil des Normalen. Ja. Also pathologisch hier ist also, was nicht der Natur der Dinge entspricht. Also es geht nur darum, dass diese Natur nicht nur das Physikalische oder das Biologische ist, sondern eben all die Gesetzmäßigkeiten, welche die soziale Ordnung bestimmen. Durkheim sagt nicht etwa das physische Milieu. Im 19. Jahrhundert spricht man dann von Milieu. Foucault entwickelt es auch in dem Buch, nicht in Bezug auf Durkheim, aber der Begriff ist schon sehr wichtig, Milieu. Also Durkheim sagt nicht, das physische Milieu habe keinen Einfluss auf die soziale Realität, sondern er sagt, dass dieser sich nicht auf solche Variablen reduzieren lässt. Ja, das Soziale der sozialen Wirklichkeit bestimmen andere Kräfte. Durkheim spricht von Kräften. Eben die moralischen Kräfte, das Bewusstsein, la conscience sociale. Diese Kräfte werden also nicht in einem normativ-moral-philosophischen Sinne eingeführt, sondern als positive Gesetze der sozialen Ordnung. Eben, das ist eben die Positivität in einem wissenschaftlichen Sinne, die Positivität sui generis der Sozialwissenschaft. Also was heißt das? Ich denke, man kann das so interpretieren, dass sobald, anhand dieses Textes, ja, sobald das metaphysische Subjektdenken für illegitim gehalten wird, und sobald der sozialen Ordnung eine eigene Positivität zugeordnet wird, erscheint diese Positivität auch als problematisch. Das ist eben die Sorge Durkheims, denn das, glaube ich, ist die Sorge der Soziologie. Wenn man die Gesellschaft in ihrer Naturalität, hier jetzt verstanden als erstmal als Objektivität, Positivität, wenn man die in ihrer Naturalität zu erklären versucht, stellt sich die Frage, welche Positivität, welche Objektivität dem Wesen der sozialen Ordnung gerecht wird. Und nach Durkheim ist also die Conscience, und interessanterweise auf Deutsch zugleich Bewusstsein und Gewissen, ist diese Conscience ein wesentliches Moment der sozialen Ordnung. Man kann das so beschreiben, dass die Sorge Durkheims sich auf die Frage nach einem subjektivierenden Moment in der sozialen Positivität oder Objektivität bezieht. Ich denke, das ist eine Sorge, die man immer wieder in der Soziologie findet. Zugleich, das Beispiel macht es klar, ist das Normale, wie gesagt, auch das Gesunde. Also der normale Wille ist ein gesunder Wille. Also die soziologische Norm des Normalen, wissenschaftlich verstanden, ist also eine biomedizinische. Und tatsächlich stellt man fest, dass die Soziologie und nicht nur die Soziologie Durkheims, dass die Soziologie die soziale Wirklichkeit anhand von Begriffen, Metaphern aus dem Bereich der Natur und Biowissenschaften zu beschreiben versucht. Man könnte das so resümieren: Sozialwissenschaft betreiben heißt demnach mit der von der Wissenschaft selbst produzierten Positivität ringen. Also was hat die Soziologie entdeckt? Dass, ich habe diesen Text mal als Beispiel genommen, dass eine Gesellschaft kein Subjekt ist, kein Gesamtsubjekt, dass soziale Ordnung, und wir können übersetzen mit ein Ensemble von Machtbeziehungen, nicht, dass die soziale Ordnung nicht auf Individuen angewiesen ist. Gut, man wird sagen, oder das gilt nur für die positivistisch orientierte Soziologie. Da gibt es auch eine völlig andere Soziologie, die sich wesentlich kritisch zu dieser Positivität verhält, etwa die sozusagen kritische, die bestehende Soziologie, auch die Lebensweltsoziologie. Aber darum geht es hier aber nicht, glaube ich. Der Punkt ist, dass die Soziologie sich mit der Positivität auseinanderzusetzen hat. Sie hat überhaupt keine Wahl. Eben weil, so interpretiere ich das, sie eine machttechnische Funktion zu erfüllen hat und diese also notwendigerweise mit Naturalität operieren muss. Auch wenn das heißen kann, sie macht es auf kritische Art und Weise, das, was ich gerade ein Ringen nannte. Also sie muss es machen. Gut, zum letzten Teil jetzt. Wenn ich von Naturalität spreche, kann man sagen, global naturalisierte Gesellschaft. Das funktioniert nicht, weil man, wie am Anfang gesagt, es geht nicht um historische Kategorien, es geht nicht um global Begriffen. Aber sage ich es mal jetzt anhand dem Begriff des Machttypus. Also die Frage nach Formen der Subjektivierung für Durkheim ein Moment der Subjektivierung. Was ist jetzt das Individuum? Was ist das Bewusstsein, das Gewissen? Diese Frage stellt sich auf neue Art und Weise in einem Machttypus sozusagen, der auf Naturalität setzt. Und ich nehme dann die Sozialwissenschaft hier als Modell, ein Modell des Wissensmoments dieses Machttypus. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dieses nochmal kurz mit der Disziplin zu kontrastieren. So kommt in einem disziplinären Machttypus dem Subjekt eine konstitutive Rolle zu, wenn man unter Subjekt das Ergebnis eines Prozesses versteht, in dem ein Hemmungsdispositiv, etwa der Befehl, auf das Zusammenspiel von Bewusstsein und Körper einwirkt. Und gut, Foucault hat es gesagt, wir haben das heute auch gehört, und Deleuze hat das in seiner Analyse der sozusagen Kontrollgesellschaft aufgenommen. Disziplin funktioniert anhand oder durch Einschließung, wörtlich, räumlich gesehen, aber auch allgemein als psychopolitisches Dispositiv, als Hemmung, Einschließung als Hemmung. Gut, wenn wir nur davon ausgehen, dass ein Machttypus der Kontrolle auf Sicherheitsdispositiven basiert, obwohl, das muss man qualifizieren, kommen da am Ende noch darauf zurück. Wenn wir sagen, dass dieser Kontrollmachttypus sozusagen die Naturalität machttechnisch fruchtbar machen muss, dann stellt sich diese politische Frage, die vorher eine Frage des Subjekts war, erneut. Das heißt, die Funktion Subjekt, die Funktion Bewusstsein muss sich da ändern. Und das ist eben, was ich parodierend am Anfang die Form des Seienden nannte. Das geht um Form der Subjektivitäten. Um welche Funktion geht es da? Es geht hier nicht nur, glaube ich, wie es Foucault und dann auch Deleuze aber ausarbeiten, um die Differenz zwischen Hemmung, Einschließung auf der einen Seite, Produktivität, Freiheit der Subjektivitäten auf der anderen. Es geht auch um eine wirklich Naturalisierung des Subjekts. Naturalisierung dessen also, was die Funktion Subjekt erfüllt hat. Und was heißt das also? Und da kommt jetzt eine Reihe von Stichworten. Es geht um eine Modifikation auch der Bewusstseinsschwelle. Es geht um welche Metapher würden wir dafür benutzen? Man kann sagen, eine Entfaltung, eine Ausdehnung der Subjektivität unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Könnte man von einer Subjektschwelle sprechen, schwierig zu sagen. Ich glaube, das öffnet auf jeden Fall eine Reihe von machttechnischen Möglichkeiten. Und das, glaube ich, sage ich das mal in der Heimat der Medientheorie, das führt auch zur Medienfrage. Gut, zu den Medien, man hat, das ist jetzt nur zum Schluss, zu den Medien, man hat mir gesagt, ich war gestern nicht da, es hat gestern einen medienwissenschaftlichen Vortrag gegeben, in dem vom Fernsehen die Rede war. Fernsehen, gut, das wäre natürlich ein monströses Medium, eine Art Leviathan der Medien. Medien, glaube ich, sind ja auch, zum Beispiel ist auch eine elektronische Monatskarte für den öffentlichen Verkehr, eben ein Dispositiv, das einen Benutzer mit einem Netzwerk verbindet. Und wenn man vom öffentlichen Verkehr redet, geht es da um ein reales und ein virtuelles Netzwerk anhand dieses elektronischen Dispositivs. Und da geht es nicht um Bewusstsein, das Bewusstsein des Subjekts oder der Subjektivität. Gut, die Medienfrage, man kann die also so fragen oder stellen. So wie man fragen kann, was die Disziplin diszipliniert, so kann man auch fragen, was kontrolliert die Kontrolle. Subjekte könnte man vielleicht auf die erste Frage antworten und was nun mit der zweiten Frage. Medien werden vielleicht kontrolliert. Und dann zum Schluss in Bezug auf die Sicherheit und das Sicherheitsregime im Unterschied zur Kontrolle. Machttypus der Kontrolle, müsste man dann sagen, das, was hier kontrolliert wird, das ist jetzt keine Bevölkerung mehr. Kontrolle unterscheidet sich demnach wirklich von Sicherheit. Und ich denke, man kann jetzt wirklich einen Bruch machen zwischen Sicherheit, Kontrolle, aber Kontinuität, glaube ich, dann auf der Ebene der Naturalität. Und da haben wir wirklich eine verschiedene Kombination. Und wie vorher gesagt, es geht jetzt nicht um historische Änderungen, sondern um Kombinationen, wie, wenn Sie möchten, von Machttypen. Gut, das war dann schon das Ende. Danke.
Ja, vielen Dank, Peter Koll. Was gibt es an Fragen, Einwänden, Ergänzungen?
Ja, das ist mir nur so gegen Ende eingefallen. Wie wäre es denn jetzt, das war ja doch ein Hinweis auch auf die Medienwissenschaften, wie die sich verhalten soll. Wäre das jetzt ein Aufruf dafür, wenn die Medienwissenschaften sich wirklich als Medienwissenschaften verhalten sollen, das Medium dann auch als naturalisiertes Medium anzuerkennen oder eben genau nicht?
Okay, ich versuche jetzt zu improvisieren auf Deutsch. Okay. Ich rede jetzt auf sozusagen der Objektebene, des Gegenstands, also nicht reflexiv als Medienwissenschaft, als eine Art Sozialwissenschaft, ja. Das könnte man vielleicht weiterführen. Wenn ich das auf der Ebene der Wissenschaft weiterführen müsste, müsste ich also sagen, es geht da auch um, welche Rolle spielt da Naturalität in dieser Wissenschaft? Das müsste man dann entwickeln. Ich sehe das nicht sofort, welche Rolle sie spielt, außer dann vielleicht anhand des Gegenstands eben Medien als Kontrollmedium, als Kontrollinstrument. Aber ich, ja, was ich sagte, war wirklich auf der Ebene des Gegenstands, das Medium als Instrument, sage ich mal, als machttechnisches Instrument. Als kurze Antwort.
Ja. Rocco Tierney vom Schattenblick.de. Die Ausführungen zu Durkheim und Teitschke fand ich sehr interessant. Und die Unterstellung des Militarismus oder des militaristischen, des absolutistischen Anspruchs des Kaiserreichs. Kann man, wenn man einen Vergleich in die heutige Zeit ziehen wollte, könnte man nicht sagen, dass der Militarismus der Vereinigten Staaten nicht allein aus deren Rüstungsindustrie und diverse Interessensgruppen wie Neocons zum Beispiel, sondern auch aus dem Anspruch, dass die USA als Strahlkraft, als Modellgesellschaft auch überall sich einzumischen, vorzuführen, irgendwelche Pashtun zu sagen haben, wie sie mit den Frauen umspringen sollen? Das wäre meine Frage.
Also Vereinigte Staaten dann in diesem Paradigma der Souveränität, das wäre dann die Ausgangs...
Dass die USA eine moderne Form des kaiserlichen Deutschlands, ja, okay, insofern, als dass sie meinen, dass dem am amerikanischen Wesen hat die Welt zu genesen. Platt gesagt.
Wieso soll mir uns interessieren, dass Obama, dass ein schwarzer Präsident von Amerika geworden ist? All diese Sachen,
muss es was mit mir zu tun haben? Wieso können Sie Ihre Wahl nicht abhalten und ihr macht das ruhig oder so? Nee, du bist auch betroffen. Unser Präsident ist auch gewählt worden. Mhm. Nein, er segnet nicht ein. Wieso?
Das ist meine Frage an Sie, ob dieser Parallelvergleich zulässig ist oder nicht.
Ja, okay. Ich denke, ich verstehe die Frage. Ich habe da keine Antwort. Ich meine, ich denke, die Frage der Modellgesellschaft, also Vereinigte Staaten als Modellgesellschaft, unterscheide ich schon von der Frage, geht es hier um Souveränität oder um diesen, gibt es da noch um ein gegenwärtiges Beispiel der Souveränität als Machttypus? Gut, ich denke, Freiheit ist schon ein Grundwert in den Vereinigten Staaten, also als Diskurs, selbstverständlich. Als moderne Gesellschaft dann, ja, als Paradigma der modernen Gesellschaft, das ist die Vereinigten Staaten. Ist das jetzt, müsste man das jetzt in Zusammenhang mit Souveränität sehen? Ich denke, also auf die Frage der Modellgesellschaft kann ich nicht antworten. Ich kann nur sagen, das, was passiert im Rahmen des der Kriege im Namen des Terrorismus, der Terrorismusbekämpfung, wo natürlich die Freiheit völlig eliminiert wird, die rechtliche Freiheit auch, dass, ja okay, aber es wurde von extraterritorialer Souveränität gesprochen, das könnte man schon in Verbindung zur Souveränität setzen, glaube ich. Obwohl ich mich auch frage, geht es da nicht schon um etwas Neues, nicht nur eine Art gegenwärtige Rückkehr zur Souveränität, sondern etwas Neues, das direkt aus einem Sicherheitsregime, also eine Konsequenz daraus ist, im Sinne, dass Freiheit ein Instrument ist, das hat Foucault analysiert. Und das heißt auch, also wenn es nur ein Instrument, eine Funktion ist, kann man das auch sehr schnell ändern. Und das haben die Vereinigten Staaten gemacht. Und der Wert ist also instrumentell. Okay, das ist jetzt, glaube ich, eine andere Frage. Also auf die Frage, die man gestellt hat, habe ich keine gute Antwort.
Harald Strauß und dann Sie.
Ich fand die Frage interessant und auch sozusagen was auch mit transportiert wird. Ich kann eine einfache Antwort geben. Also wenn ich die Frage an mich persönlich richte, oder also nicht an mich jetzt persönlich, sondern an nein, muss mich das interessieren, ja, Sie verstehen, dann kann ich ja oder nein antworten, case closed, ja, Sache erledigt. Wenn ich sozusagen aber, ich verstehe ja, was Sie gefragt haben, nicht? Also hier ist ja viel los gewesen und so. Ja, aber das sind doch Effekte einer Macht, da würde ich doch niemanden suchen jenseits des großen Teichs, sondern wenn hier Lokalzeitungen darüber begeistert schreiben, sich von, also kontagionistisch, also sich von Begeisterung anstecken lassen, dann sehe ich doch keine Lenker jenseits des Teichs, sondern das sind Dinge, die hier produziert werden und die müssen wir dann auch en famille diskutieren, wenn das interessant wäre. Aber es sind ja auch Modifikationen mit diesen Adaptionen verbunden. Also ich würde das gar nicht so diskutieren, als ob da eins zu eins dieses Empire, von dem vor ein paar Jahren mal die Rede war, von dem ist ja jetzt nicht mehr die Rede. Und ich muss sagen, zum Glück, ja, ist das Thema durch, da die Vereinigten Staaten von Amerika da als Empire zu stilisieren. Also gucken Sie auf die Reproduktion, ja, ein großer Teil der US-Dollars liegt in China und da ist noch ganz viel Musik drin. Also so kann man das nicht machttheoretisch angehen. Da müsste man auch auf andere Ströme gucken und dann redet man aber nicht mehr eben sozusagen in Nationalkategorien, sondern da muss man, das wäre immer mein Vorschlag, in Kategorien des Kapitals sprechen.
Ja, danke für den Vortrag. Ich möchte von den Staaten auf sozusagen das konkrete Thema Ihres Vortrags eingehen, und zwar auf die Subjektivierung durch Naturalisierung. Also der Bogen, so wie ich den verstanden habe, ist, dass wir am Anfang ja Subjekte haben, die dann eben durch die positive Erfassung durch die Naturwissenschaften in diesem neuen Machtmodell der Gouvernementalität zu Objekten werden oder als Subjekte behandelt werden und dass Subjektwerdung quasi prozessiert wird. Aber und dadurch wir eine neue Subjektivierung erfahren. Meine Frage ist, also wir haben Objekte, die plötzlich subjektiviert werden, ne? Subjekte werden zu Objekten und die werden plötzlich subjektiviert. Kann man in dem Fall überhaupt von Subjekten sprechen? Denn man kann offensichtlich nicht von Objekten sprechen. Und wenn ja, dann wie? Oder soll man von etwas anderem sprechen, wie zum Beispiel Dinge, die als Konstellationen sozusagen andere Formen von Begrifflichkeiten, die man da anwenden kann. Hm. Danke.
Also meinst du jetzt Subjekt, so wie ich das hier beschrieben habe, im Kontext von Disziplin und so weiter, oder jetzt in Beziehung auf das, was ich dann Sicherheit und Kontrolle nenne? Okay. Gut, Subjekte, ich denke, so wie ich es gesagt habe, sind ein Ergebnis. Ja, es ist nicht, das ist kein Gegebenes, ja, das Subjekt.
Die auch gewisse Funktionen, objektive Funktionen wie das Bewusstsein, was du bei Durkheim beschrieben hast, plötzlich bekommen, was keine subjektive, sondern objektive Funktionen sind, kann man anhand dieses Prozesses immer noch quasi den Subjekt oder Subjektivierung sozusagen beibehalten als eine mögliche Form, als eine mögliche Operationsmodalität.
Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob ich die Frage völlig verstanden habe, aber okay, beibehalten, wie gesagt, ich denke, es geht nicht um einen Machttypus, der einen anderen ersetzt. Man könnte so sagen, wenn man nicht von Subjekt reden will, müsste man von Subjektivität, das sind schon noch Individuen, die da etwas machen, reden. Und sozusagen, wenn eine Subjektivität einem bestimmten Machttypus angehört oder in diesem Machttypus sich bewegen muss, dann ändert sich da etwas. Ja. Also insoweit, als diese Subjektivität diesem Machttypus angehört, da geht es vielleicht nicht mehr um Bewusstsein, nicht mehr um Subjekt. Und da vielleicht kann man schon, wenn ich im Gymnasium oder so Schüler da sitze, dann geht das vielleicht nur um Subjekt, die Produktion eines Subjekts. Und wenn ich die U-Bahn nehme mit einer elektronischen Monatskarte, dann geht da etwas anderes los. Ja. Sie sind die gleiche Person, aber das ist ein unterschiedlicher Machttypus.
So. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Harald Strauß und Sie, ich bitte um Kürze. Wir wollen dann in die Mittagspause gehen, um auch pünktlich zu essen weitermachen zu können.
Also korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden haben sollte. Ein Versuch einer Antwort und ein Versuch auch einer Verknüpfung dessen, was wir heute Vormittag gehört haben. Also was ist das Objekt sozialwissenschaftlicher Betätigung? Wenn Sie so etwas haben wie ein statistisches Unwesen oder Wesen, sagen wir zum Beispiel über die Ansteckungsraten der AIDS-Pandemie, ja, und begrenzen wir es auf den europäischen Raum, wie dort die Aufklärungswellen uns entgegenkamen und dergleichen mehr. Also das ist ein Objekt, auch ein Objektergebnis auch sozialwissenschaftlichen Arbeitens und Handelns, und das hat ja einen aufklärerischen Impetus und so weiter und so fort. Sie kennen das, nicht wahr? Und damit, also die Tatsache, dass diese Gesellschaft sich jetzt nicht entschlossen hat, die alle wegzusperren, zeigt in dieser Änderung des Objekts auch einen anderen Umgang, einen gewollten Umgang mit diesen angesprochenen, durch das Objekt angesprochenen Subjekten, teilweise ja imaginierten Subjekten dieser Taten an. So. Damit geht also eine Veränderung einher, die wir, kritisch wie wir sind, dennoch als Veränderung auf der Ebene der Macht diagnostizieren. Wieder die Frage, welche Effekte das auf der sogenannten Subjektebene hat, das ist eine spannende Frage. Man muss immer im Auge behalten, was soll denn ein Subjekt sein? Ja? Das ist nicht selbstverständlich, das gebe ich zu bedenken. Und so habe ich Ihren Beitrag verstanden. Ich weiß nicht, ob wir da konform gehen, aber Sie können auch die Alternative eben denken, die es auch woanders gibt. Also eine andere Objektformation wäre gewesen, Kranke wegzusperren. Und es gab diese anderen Objektformationen, also lange bevor es sozialwissenschaftliche Selbstreflexion darauf gab. Ja.
Entschuldigung, ja, dass Subjektivität oder Subjektbildung auch den Anspruch auf Selbstbestimmung beinhaltet. Und Sie hatten ja von Verdinglichung gesprochen. Und in dem Rahmen hat man es natürlich mit einem großen Problem zu tun, wo ich auch ganz gerne auf den Begriff der Entfremdung mal zurückkommen würde in diesem Zusammenhang. Weil für mich ist das Ganze doch ein bisschen diffus, wenn auch der ganze Machtbegriff zum Beispiel ohne Herrschaft gedacht wird. Das ist für mich schwer verständlich teilweise. Und in dem Sinne würde ich zum Beispiel sagen, ein Anspruch von Subjektivität ist für mich auf jeden Fall der Selbstbestimmung, der Autonomie. Und in diesem Rahmen sind also sozusagen disziplinatorische oder auch Kontrollfunktionen in jedem Fall erstmal etwas Fremdes, etwas Feindliches. Um es einfach mal so klar zu sagen, ich will das einfach nur mal auf diesen Nenner bringen.
Gut, abschließende Antwort und Schlusswort. Vorläufiges.
Ja, Selbstbestimmung. Ich denke, man kann schon sagen, Subjektivität, also Subjekt und Subjektivität schon unterscheiden. Zur Selbstbestimmung, so wie ich sehe, ist Subjektivität etwas Basales, kann man sagen, Basales? Das heißt, ich sagen, wenn ich bin gesund, wie ich das Beispiel benutzt habe, das ist schon eine Art Subjektivierung. Man sagt ich und dann kommt etwas als Sprechakt sozusagen. Ja? Das Selbstbestimmung, da geht schon viel weiter. Ich denke, es ist interessant, dass also auf der Ebene des Wissens, der Diskurse zu analysieren, wie eine moralphilosophische Beschreibung der Gesellschaft sich in eine positivwissenschaftliche Beschreibung verwandelt hat sozusagen. Das heißt, das Subjekt als moralisches Subjekt und so weiter in der Philosophie und ja, vor allem Philosophie der Aufklärung und dann in diesem eben diesem Ära des Positivismus sich dann alles ändert. Damit meine ich, dass das Subjekt nur als Selbstbestimmung nur einen bestimmten Wert hat in so einem Machttypus. Und gut, das kann sich dann auch ändern, wenn die Funktion nicht mehr, wenn das Subjekt diese Funktion nicht mehr erfüllen kann. Zur Herrschaftsfrage, gut, Macht als Machtbeziehungen, also dann muss man auch aufpassen, dass man diese Macht nicht so hypostasiert als eine Art von oben nach unten, als eine Art souveräne Herrschaft. Ich denke, das wurde schon ausgeführt und muss man auch aufpassen, dass man das nicht so reduziert auf eine Art souveräne Macht. Theologisch wäre dann eigentlich dieser Machtbegriff. Also darum geht es jetzt nicht.
Vielen Dank. Wir treffen uns hier um 14 Uhr wieder, um weiter zu hören und weiter zu diskutieren. Guten Appetit.